Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Wie ich mir meinen Platz in der Fernsehhölle verdient habe. Das ist der Titel des Buchs, das unser heutiger Gast Kai Tilgen geschrieben hat. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Danke.
Die Fernsehhölle heißt Trash-Fernsehen. Und dieses Buch, das vor einem halben Jahr rausgekommen ist, hatte Frage zur Folge, dass Sie seitdem keinen Job mehr kriegen im Fernsehen?
Ja, Arbeitslosengeld 2 bekomme ich jetzt. Das ist ganz bitter. Aber da darf man sich nicht wundern, ne? Wenn man solche Bücher schreibt. Ich hatte mir natürlich eigentlich ein bisschen mehr Verständnis und Spaß gewünscht von den Leuten auch, die das Buch lesen, die mit mir da in den Medien tätig sind. Aber irgendwie bin ich da als Nestbeschmutzer nicht mehr so wohl gelitten.
Und im Übrigen zieht die Karawane weiter, weil das Fernsehen hat sich trotz Ihres Buches kein bisschen verändert.
Nee, es hat sich gar nicht verändert. Man kann jeden Tag den Fernseher einschalten und man sieht, egal welche Sendung das ist, das ist... sich nichts verändert hat. Warum auch? Es ist ja ein funktionierendes System, was allen gut tut. Ja. Es hat Erfolg. Warum soll man was ändern?
Und das Hauptkriterium ist die Quote.
Das Hauptkriterium ist die Quote und das niedrigste Kriterium ist Moral oder Ethik oder sowas.
Ja, da werden wir im Laufe der Sendung garantiert noch drauf kommen. Eins noch zu diesem wundersamen Video, das seit ein paar Tagen die Schlagzeilen fast weltweit beherrscht. Dieses Strache-Video ist ja fast sowas wie versteckte Kamera.
Ja, absolut. Also ich habe früher viel versteckte Kamera gemacht. Und was ich da gesehen habe, hat mich sehr daran erinnert, wie wir arbeiten mit versteckter Kamera. Und das Schwierige ist ja nicht, das technisch hinzukriegen.
Ja.
Das ist heute noch einfacher als früher, weil heute kann man ganz viel digital machen. Das Schwierige ist ja, diese Legende aufzubauen, dass derjenige auch in das Haus kommt und dass der sich da wohlfühlt und richtig fühlt und dass der so einen Tunnelblick kriegt auf das, was er will und alles andere, was vielleicht komisch ist, drumherum vergisst.
Die Legende der Millionärsnichte aus Russland muss stimmen, das ganze Setup muss stimmen, weil sie gesagt haben, Kameras und Mikrofone kriegt man heute so hin, dass das niemand auffällt.
Ja, das gibt ja mit Funkstrecken mittlerweile, ne? Und es ist ja alles viel kleiner geworden. Es gibt Kameras, die sind im Grunde, es gibt so Spax-Schrauben, die haben im Grunde ganz kleine Linsen, die dreht man in die Wand und man hat ein wunderbares Bild. Also,
würden Sie sagen, hochprofessionell gemacht?
Absolut.
Dieses Strache-Video?
Ja. Ja. Aber auch hochprofessionell, nicht nur in der Technik, sondern halt in der Vorbereitung. Ne? Man muss ja ganz viel wissen und man muss ganz viel Fehler vordenken, die man machen könnte, damit das Ganze nicht auffliegt.
Was kostet so ein Ding? Was denken Sie plus
minus? Sowas zu machen?
Ja. Alles eingerechnet?
Naja, ich würde mal sagen, 50.000 Euro wird das kosten.
Minimum.
Ja, man muss ja das Haus haben. Ja. Das Haus muss man ja über einen längeren Zeitraum haben. Man muss es entsprechend präparieren. Man muss proben und so weiter.
Kennen Sie mit Ihrer Fernsehvita jemanden, dem Sie genau die Geschichte zutrauen würden? Fällt Ihnen da jemand ein, spontan?
Also ich würde es mir zutrauen, ich habe es aber nicht gemacht. Ansonsten, es gibt schon Leute.
Ja, Sie können ja jetzt noch zwei Musiktitel lang nachdenken und dann stelle ich die Frage nochmal.
Ja.
Kai Tilgen, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, der viele Jahre Unterhaltungsfernsehen gemacht hat, als Regisseur in erster Linie Formate wie Deutschland sucht den Superstar, versteckte Kamera, wie hieß das andere Ding? Biggest Loser?
The Biggest Loser habe ich gemacht, genau, dann noch andere versteckte Kameraformate.
Ja, im Rückblick eine Karriere wie in Amerika, vom Kabelträger zum Regisseur.
Ja, toll, ne?
Ja.
Ich wäre gerne auf eine Filmhochschule gegangen, die fanden mich aber alle doof und da musste ich den anderen Weg gehen.
Kabelträger hieß? Kabeltrager.
Kabelträger. Ja. Beim Bayerischen Fernsehen, angefangen bei einer Show, die hieß Leos.
Mhm.
Leo?
Gott,
weiß nicht, ob man sie ganz lange her.
Ja.
Und bei verschiedenen Shows und beim ESC, Vorentscheid für Deutschland und so. Und es war toll.
Und wie arbeitet man sich dann vor?
Ich glaube, man passt auf und man zeigt, dass man zuverlässig ist.
Ja.
Und man muss immer wieder jemanden finden, der einem den nächsten Schritt zutraut.
Gibt es irgendeinen, der Sie besonders gefördert hat im Rückblick?
Es gibt einige, die mich besonders gefördert, die kennt man aber gar nicht.
Okay. Was waren dann die Stationen? Aufnahmeleiter, Produktionsleiter?
Ja, also erstmal auf der ganzen Orga-Schiene. Ich habe Licht gemacht, ich habe Ton gemacht, ich habe Special Effects gemacht. Also nicht als Chef, sondern als jemand, der da hinkommt und sagt, ich möchte mir das mal angucken. Das ist doch bestimmt ganz interessant. Einfach, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mal Regisseur sein möchte, dann muss ich beurteilen können, unter welchen Bedingungen die anderen Gewerke arbeiten. Mhm. Und das fand ich ganz gut, das hat ganz gut geklappt.
Und das ist dann als Regisseur durchaus so ein Vorteil, wenn man richtig Einblick hat in die verschiedenen Teilaspekte.
Finde ich schon, auf alle Fälle.
Ne? Wollten Sie dann immer dieses Trash-Fernsehen machen oder hatten Sie auch die Idee, keine Ahnung, Tatortproduktionen zu machen?
Ja, es gibt ja drei Familien. Es gibt einmal die Leute, die nur Werbung machen. Es gibt die Leute, die fiktional erzählen, also Tatort. Und es gibt diese Doku-Schiene. Mhm. Na, und es gibt noch die Fernsehunterhaltung, die Shows. Und ich war eigentlich eher so auf der Showschiene und habe da aber da irgendwie gemerkt, da bin ich nicht so richtig. Das war mir noch zu oberflächlich. So, ne? Das fiel mir nicht richtig. Und dann habe ich halt angefangen so in der Doku, da habe ich erstmal für so über Autos Filme gemacht. Aha. Aber nicht über die Autos, sondern über die Emotionen, die damit verbunden sind. Und dann erfand sich das Fernsehen neu im Sinne von diesem, was man so Hartz-IV-Fernsehen dann auch nannte. Und da war natürlich ein großer Sog. Die brauchten unheimlich viele Menschen.
Das war diese Goldgräberstimmung in den 90er Jahren, als Sat.1 und RTL hochkamen. Und Harald Schmidt hat ja damals auch den Begriff des Unterschichtenfernsehens geprägt.
Ja, das ist ja auch richtig in gewisser Weise. Aber es hat halt auch der Unterschicht, wenn man dieses Wort weiter benutzen will, hat auch Arbeit gegeben.
Haben Sie eigentlich in den 90er Jahren auch mit diesen unfassbaren Formaten zu tun gehabt? Diesen Nachmittagsshows, wo sich dann irgendwelche Leute nackt an keine Ahnung, Parkuhren ketten ließen?
Leider nicht. Leider nicht. Ich hatte einen ganz guten Kontakt zu Bärbel Schäfer. Die hatte ja auch so eine Show bei RTL.
Ja.
Aber da ist leider nie was draus geworden. Aber ich hätte das ganz gern gemacht, muss ich ehrlich sagen. Naja, weil ich glaube, es ist anstrengend und man muss jede Arbeit gut machen. Ja. Und anstrengende Arbeit gut zu machen, ist eine besondere Herausforderung, finde ich.
Was ist Dichtung und was ist Wahrheit? Das fragen wir, was Fernsehunterhaltungsgeschichten, vor allem der privaten Fernsehanbieter angeht. Kai Tilgen, der deshalb Einblick hat, weil er als Fernsehregisseur viele Formate diesbezüglich gemacht hat. Können Sie die Frage so einfach beantworten, was Dichtung und was Wahrheit ist?
Also in meinem Job geht es ja im Wesentlichen darum, die Zeit zwischen den Werbeblöcken schön zu füllen. Mhm. Und das macht man nun mal am besten mit guten Geschichten. Und wenn man keine gute Geschichte hat, dann muss man halt eine gute Geschichte machen, sagen wir mal.
Trotzdem, wie schafft man es, auch wenn die Geschichte wunderbar und gut erfunden ist, dass die Leute bei Beginn einer Werbung und die Privatfernsehen dauern Werbeblöcke relativ lang, nicht umschalten?
Naja, ich glaube schon, dass sie umschalten. Ich glaube nur, dass sie wieder zurückkommen. Also vielleicht gehen sie auch mal zum Schrank oder so. Also ich denke, das ist eine Kraft, eine Anziehungskraft, die wirkt über diese Werbeblöcke hinweg.
Ja. Ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren einen Leutegast, Max Sabin, ein Telefonhändler aus Köln, der die unterschiedlichsten Rollen in diesen, vor allem Nachmittagstalkshows damals besetzt hat. Also der war betrogener Ehemann, betrügender Ehemann. Gibt es sowas heute noch?
Das gibt's heute immer noch, aber als Rolle natürlich, ja. Ne? Weil die Leute nicht mehr als sie selbst auftreten, sondern weil sie in diesen Formaten alle möglichen guten oder schlechten Charaktere spielen, natürlich. Und das sind ja alles keine Schauspieler, das sind ja alles Leute, die zum Beispiel Telefonhändler sind oder was weiß ich sind, ne?
Ja, wie findet man solche Leute?
Oh, die haben, glaube ich, einen großen Darstellungs- und Leidensdruck und dann, die kommen ganz von selber in die Castingabteilung.
Ja, machen die das wegen der Aufmerksamkeit, die sie kriegen oder wegen der Gage, die sie bekommen?
Also wegen der Gage glaube ich nicht. Das ist nicht so viel. Also wenn das dreistellig ist, glaube ich, ist das schon hoch. Ich glaube eher, dass die, manche machen das auch aus Spaß oder weil sie eine Wette verloren haben, das kann ja auch sein.
Ja.
Ne? Aber ich glaube, viele haben einfach so einen Darstellungsdrang.
Ja, und worin liegt dann der Kick für einen Regisseur, solche gefakten Geschichten ins Bild zu setzen?
Naja, auch hier, da gilt es wieder, etwas Schwieriges gut zu machen. Also man hat nicht viel Zeit, muss gleichzeitig so eine Geschichte erzählen, so dass sie stimmig ist, egal ob das nur versteckte Kamera ist oder das sogenannte Hartz-IV-Fernsehen oder Biggest Loser. Und das ist einfach ein Reiz, den man sich stellt. Wie weit kann ich gehen?
Wobei die Manipulationsmöglichkeiten ja wahnsinnig groß sind. Sie haben mir vorhin, als die Musik lief, die Geschichte erzählt, ein Dreh vor irgendeinem Bahnhofaufgang, da sitzt einer, ja, mit einem Megafon Und die Menge, die da die Treppe hochkommt, wird in einer Weise manipuliert, wie man es eigentlich nicht für möglich hält.
Ja, das haben wir für Verstehen Sie Spaß gemacht. Wir waren in Berlin auf dem Alexanderplatz. Da gibt es diese Aufgänge von der U-Bahn. Immer stoßweise kommen Massen von Leuten hoch. Und wir haben oben einen hingesetzt in den Regiestuhl, eine Kamera und eine Lampe hinter denen und ein Megafon. Und dann kamen die Massen um die Ecke und der sagt, stopp, stopp, stopp. Ich habe nicht gesagt und bitte, ihr geht jetzt alle nochmal um die Ecke. Und wenn ihr das und bitte hört, dann geht's los. Und das hat tadellos funktioniert. Ich sag, 9 von 10 Mal hat super funktioniert.
Ja.
Aber das war wirklich erstaunlich. Also wir haben die Leute überrascht. Und sie haben als Masse agiert, weil sie nicht, also ich schätze mal, dass es so ist, weil sie nicht aus der Masse heraustreten wollten als jemand, der nicht mitmacht. Und die sind alle brav um die Ecke zurück, haben das und bitte abgewartet und los ging's.
Gibt's eine schlimmste filmische Lüge, die Sie für sich abgespeichert haben?
Also die waren, wenn man die hört,
oder
sind die alle
so viele,
schlimm,
dass sie den Überblick verloren haben.
Nee, also ich glaube, dass ich immer gut funktioniert habe. Und es ist ja auch nicht nur so, dass ich nur Trash gemacht habe, aber natürlich viel Trash auf alle Fälle. Und das Buch behandelt ja im Grunde, wie ich mir meinen Platz in der Fernsehhölle verdient habe. Das kann ja auch ganz nah sein manchmal, dass man diesen Platz dann braucht. Aber man hat ja viele, ich sag mal, Kriegsschauplätze. Ja. Es ist ja nicht nur so, dass man beim Dreh ein bisschen dreht, sondern es ist ja auch, dass man im Schnitt ein bisschen schneidet.
Da kann man viel machen.
Da kann man viel machen.
Beispiel?
Ich hatte eine Geschichte bei Biggest Loser. Man muss wissen, bei Fernsehinterviews, da gibt's, hört man den Fragesteller nicht, sondern die Antwort muss immer so sein, dass man weiß, worüber derjenige redet. Und ich hatte, das war so eine gruppenhydraulische Situation bei Biggest Loser und ich wollte einfach nur von der Darstellerin, von der Protagonistin, Darstellerin, ist ja falsch, wollte ich wissen, wie ist so die Gruppensituation? Und ich habe gesagt, stell dir doch mal vor, ihr werdet alle Orgelpfeifen und dann sagt mir doch mal, wer ist die größte Orgelpfeife und wer die kleinste? Also wer hat am meisten zu sagen, wer am wenigsten?
Ja.
Und dann sagte die, ja, die Sabine ist die größte Pfeife. So, und das ist natürlich ein Satz, wenn man den aus dem Kontext nimmt.
Das haben Sie gemacht?
Das habe ich gemacht. Dann hat man natürlich in dem Film, den der Zuschauer sieht, einen Stress, den es gar nicht gibt. Ja. Es gab da gar keinen großen...
Ein Totalangriff gegen diese Sabine.
Ja,
so
genau.
Kommt's rüber.
Ganz genau, so kommt's rüber.
Und nur deshalb, weil Sie es in die Richtung manipuliert haben?
Genau.
Schlechtes Gewissen gehabt hinterher?
Leider nicht.
Leider?
Ja, ich habe in letzter Zeit ein schlechtes Gewissen. Ja. Komischerweise, weil ich durch das Buch auch natürlich nochmal viel nachgedacht habe und gelernt habe über das, was ich alles getan habe.
Es gibt noch eine andere Geschichte. Bei Deutschland sucht den Superstar, ein Typ, ein Kandidat, wo sich auf dessen Hose ein Urinfleck abzeichnet. Was hatten Sie damit zu tun?
Mit dem Urinfleck selbst hatte ich nichts zu tun, aber mit der Darstellung, wie das in der Sendung nachher war, natürlich schon, weil Dieter Bohlen sah das, Also der Junge war ein bisschen aufgeregt und der sang Ave Maria, was vielleicht auch nicht so ganz der richtige Song ist, um Deutschland Superstar zu werden. Und Dieter Bohlen sagt, sag mal, hast du da einen Pissfleck in der Hose? Der war halt ein bisschen aufgeregt, vielleicht passt auch keine Unterhose unter die Jeans, wer weiß. Und dann sah ich das so im Rohmaterial, ich hatte das selber nicht miterlebt und der Cutter zeigte mir das und ich sah, wie der, also als er zu Ave Maria ansetzte, wie der Kameramann wie so in den Himmel schwenkte.
Ja.
Und da habe ich so gedacht, da müsste jetzt ja eigentlich Dieter Bohlen so als Engel vorbeifliegen und ihm irgendwie auf den Kopf pinkeln.
Ja.
Und daraus wurde dann halt diese Geschichte mit dem Pissfleck, wo wir das ordentlich ausgeschlachtet haben.
Und Sie haben es ausgeschlachtet, wissend, was Sie diesem jungen Mann antun?
Das
war Ihnen wurscht?
In dem Moment ja, in dem Moment denke ich eher daran, dass ich wieder einen Job haben möchte oder dass es mir gefällt, mich auf der Klaviatur der Fernsehmöglichkeiten auszutoben.
Haben Sie von diesem jungen Mann irgendeine Art von Rückkoppelung später gekriegt?
Nein, ich habe gar nicht bekommen.
Hat, was ihm dann widerfahren ist?
Aber ich schulde ihm eine Entschuldigung auf alle Fälle.
Dieter Bohlen filettiert die Träume junger Menschen. Ein Satz, der geschrieben wurde in der FAZ und das bezog sich auf die Sendung Deutschland sucht den Superstar, den Sie, Kai Tilgen, auch, also ich meine jetzt Bohlen, den Sie auch in verschiedenen Facetten und Variationen erlebt haben. Was ist Bohlen für einer?
Bohlen ist einer, der seine Rolle verstanden hat und das macht er sehr gut, finde ich. Irgendjemand schreibt ihm bestimmt auch seine Texte, die ja auch ziemlich gut sind. Und Bohlen ist natürlich im Grunde für viele Leute jemand, der von dem sie glauben, dass er vor ihrer großen Karriere steht und dass er der Richtige, der Gatekeeper ist sozusagen.
Haben Sie Bohlen mal gefragt, worin der Kick für ihn besteht, junge, harmlose Menschen niederzumachen?
Naja, ich habe eben ja schon mal gesagt, es geht darum, die Zeit zwischen den Werbeblöcken gut zu füllen. Und das, da ist er auch ein Meister drin. Also da hilft er auf alle Fälle. Und letzten Endes, der verdient ja auch nicht schlecht dabei. Ne? Der produziert ja immer die, die da gewonnen haben. Also er hat ja auch ein Interesse daran, dass die Sendung geguckt wird. Ne?
Ja, aber das ist doch die Kombination aus Quote, Erfolg und der eigenen Gage. Aber was da mit so einem jungen Menschen passiert, vollkommen unwichtig, oder?
Letzten Endes ist es so. Es sind aber ja nicht nur Junge, es sind ja auch Ältere. Also ich weiß, ich möchte das jetzt nicht schönreden, überhaupt nicht. Ja, aber ich hatte einen Lehrer da, der war Mitte 20. Den habe ich gefragt, bevor er vor die Jury ging, welche Note gibst du deiner Stimme?
Ja.
Und dann sagt er, meiner Stimme gebe ich eine 1. Das ist natürlich die Fallhöhe, die sich das Privatfernsehen natürlich wünscht. Der ging vor die Jury und der konnte nichts. Ja, der hatte keine Melodie und der hatte kein Rhythmusgefühl und nichts. Und da muss ich sagen, das ist dann jemand, der soll meine Kinder da mal beurteilen und kann sich selber nicht beurteilen. Dann habe ich noch weniger Hemmung eigentlich.
Haben Sie für sich eine Erklärung gefunden, wie ausgeprägt dieser Exhibitionismus dann tatsächlich in der Realität ist, von Leuten unbedingt ins Fernsehen kommen zu wollen?
Die wachsen ja damit auf. Ja, also wenn wir jetzt mal bei DSDS sind, ich weiß nicht, ist es jetzt die 14. Staffel gewesen? Ich weiß nicht genau.
Sowas in den Drehraum,
ja. Das heißt, seit die klein sind, die jetzt aufgetreten sind, wissen die, dass es sowas gibt. Und dann, das ist wie mit dem Topmodel-Ding. Ja, also das ist einfach, ich glaube, die Leute, die können nicht früh genug 16 werden, um endlich dahin zu können.
Haben Sie diesen armen Kübelböck gekannt, der ja auch bei DSDS gestartet ist und zum Schluss dann irgendwo von einem Schiff gesprungen ist?
Ja, den habe ich gekannt. Ich weiß nicht, es war erste oder zweite Staffel, das weiß ich nicht. Ich glaube, es war die allererste, wo auch der Klavs gewonnen hat. Da war der Kübelböck auch dabei, so als Paradiesvogel. Und da hat man natürlich schon gemerkt, das heißt zwar, Deutschland sucht den Superstar, aber es geht gar nicht darum, jemanden zu finden, der wirklich gut singen kann. Es geht darum, jemanden zu finden, der gut unterhalten kann.
Ist Kübelböck auch einer, bei dem dieses Muster passt? Man setzt ihn erstmal kurzfristig auf einen Thron und knallt ihn dann relativ schnell auch wieder von diesem Thron runter?
Ja, ich denke schon. Man baut da beim Privatfernsehen diese berühmte Fallhöhe auf und dann, so Geschichten lassen sich natürlich noch schöner erzählen, ne? Dass man erstmal jemanden hochlobt und dann guckt, was hat er denn sonst noch so.
Fallhöhe gibt's auch beim Dschungelcamp, obwohl Sie da als Regisseur nicht dabei waren. Warum nicht?
Die haben mich nie gefragt. Also,
ach so.
Ich hätte es schon gern gemacht. So ist das nicht, auf alle Fälle.
Was wäre das Reizvolle am Dschungelcamp für Sie gewesen?
Ja, auch da ist es natürlich etwas, das ist viel Arbeit. Man muss einen guten Überblick behalten über das, was an Geschichten da ist. Und man kann da interessante Geschichten erzählen. Und es ist natürlich auch wieder, man kann natürlich auch da ein bisschen manipulieren, auf alle Fälle. Ne? Das, was man da so sieht, ist natürlich nicht wirklich das, was da passiert ist.
Wo wird er manipuliert? Zum Beispiel?
Also ich denke mal, dass einfach zum Beispiel an den Gefühlen gedreht wird, auf alle Fälle. Ne? Die sind ja wirklich auf Diät gesetzt da. Mhm. Und dann passiert da einfach, gibt es von den Reaktionen, gibt es halt einfach ganz andere, als wenn man wohl gesättigt ist.
Also ich habe mir für 2019 mal zwei Namen rausgeschrieben, die teilgenommen haben. Ein Chris Töpperwien, der sogenannte Currywurst-König von Goodbye Deutschland, eine Geschichte, die bei Vox läuft. Ja. Und dann Sibylle Rauch, eine abgestürzte Pornodarstellerin.
Ja.
Macht man mit zwei solchen Figuren Quote?
Ja, anscheinend macht man mit denen Quote. Und die werden ja auch, sind ja da noch aufgebaut, die sind ja bekannt. Und es ist ja heute schon so, dass ich mit meiner Lebensgefährtin vom Fernseher sitze und wir sagen, so, und der oder die ist im nächsten Dschungel dabei einfach, ne? Weil die kommen schon mit einer Geschichte und man hat vielleicht in anderen Formaten schon gesehen, dass sie sich auseinandersetzen, dass sie Feinde haben, dass sie Freunde haben.
Ja.
Und da über sowas kann man halt wunderbar Geschichten erzählen.
Und dieses doch eher tragische Moment, dass beispielsweise jemand wie Eike Immel also früherer Nationaltorwart, viel Geld verdient bei seinen diversen Vereinen, inzwischen so verarmt ist, dass er zu diesem Dschungelcamp gehen muss, um beispielsweise sich eine Hüftoperation bezahlen zu können?
Und dann noch von den Moderatoren vorgeführt wird als jemand, der anscheinend ja Geld braucht, weil sonst würde ja kein normaler Mensch da mitmachen. Ne? Ja. Das finde ich so zynisch, dass man schlecht redet über die Leute, die man mitgenommen hat.
Ja. Und dann gibt es diese Gewinnerin Evelyn, wie heißt die, Burdecki?
Ja, genau.
Die dann in einem Interview sagt, sie hätte 6 Kilo abgenommen, das sei aber nicht schlimm, weil, Zitat, jetzt ganz viel Milch und Eiweiß, dann werden die Tüten wieder voll.
Ja, aber das ist ja nicht überraschend. Ja, also ich glaube, die war beim Bachelor, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher.
Weiß ich auch nicht.
Und da weiß man ja schon, in welchen verbalen Konstrukten die sich verfängt.
Ist so ein Satz eigentlich gescriptet? Liest die das ab, was jemand anders für sie aufgeschrieben hat?
Nee, also bei der glaube ich das nicht. Ich glaube, das ist einfach so, dass die verfängt sich einfach in dem, was sie sagen möchte.
Diese Moderatoren, agieren die frei oder arbeiten die auch auf Anweisung?
Die haben natürlich Texter. Und zum Beispiel der Mann von der Moderatorin ist ja auch dabei, der schreibt die Sendung auch.
Ja.
Und teilweise auch sehr lustig. Also der hat mal geschrieben, die und die ist so stoned, an der lecken sogar die Kröten im Dschungel. Das persönlich fand ich sehr lustig. Ja. Aber es ist halt auch wieder so ein Zeichen dafür, dass man schlecht redet über die man eigentlich wertschätzen möchte, weil die einem ja die Möglichkeit geben, die Geschichten zu erzählen.
Harald Schmidt hat mal das Bild geprägt vom Privatfernsehen als Unterschichtenfernsehen. Hat er recht?
Ja, hat er recht. In bestimmten Teilen auf alle Fälle. Woran er nicht gedacht hat, ist, glaube ich, dass er vielen Leuten aus der Unterschicht, wenn man das weiter so benennen möchte, auch Arbeit gegeben hat. Also das Fernsehen ihnen Arbeit gegeben hat. Ne?
Weil
viele Leute, bei diesem, was man so Hartz-IV-Fernsehen genannt hat oder nennt, was da nachmittags bei RTL und Sat.1 lief und läuft, haben natürlich viele Leute von da auch sich ein bisschen was dazu verdient.
Okay, auf der anderen Seite steht ein Vorführeffekt, der ja auch sehr exhibitionistischen Charakter hat.
Ja, aber man kann es ja verschieden machen, ja. Also man kann trotz allem noch mit einem Respekt für seine Protagonisten umgehen. Das macht sich zum Beispiel ganz oft, finde ich, an so einem Audiokommentar oder an dem, was der Sprecher so sagt, deutlich. Ja? Es gibt Sendungen, auch im Privatfernsehen, in denen ich Leute sehe, die nicht so viel Glück hatten, wie ich zum Beispiel, in ihrem Leben und die auch, so wie ich jetzt, Arbeitslosengeld 2 bekommen, wo es aber keine ironische Distanz gibt, sondern wo man in deren Leben schaut. Und das gibt's auch beim Privatfernsehen.
Haben die Jungs, hauptsächlich Jungs vom Privatfernsehen, also rausbekommen, mit welchen Themen und mit welchen Protagonisten man richtig gute Quote macht?
Ja.
Welche Themen sind das?
Sex läuft immer gut, glaube ich.
Tiere?
So Partnerschaftsgeschichten, man sagt ja früher immer, Kinder und Tiere gibt immer eine 4. Ne? Solche so Partnerschaftsgeschichten läuft immer gut. Wildes Rumschreien läuft immer gut. Also die Nachmittage waren ja voll davon.
Ja. Ne?
Von Schuldzuweisungen, die verpufften. Es gab ja dann mal die Arztschiene, dann gab es die Kochschiene, dann gab es die Polizeischiene. Ich weiß nicht, was die nächste Schiene ist.
Ja, möglicherweise wird dann das, was mal vor 20 Jahren angesagt war, dann out war, plötzlich wieder hervorgekramt werden und entsprechend recycelt.
Ja, das mag sein. Fernsehen erfindet sich ja nicht neu. Am Anfang habe ich das ja schon mal gesagt, warum sollte man was ändern?
Ja.
Also es funktioniert ja super. Vielleicht muss das Fernsehen sich jetzt ein bisschen in Acht nehmen, weil das Internet ja auch etwas dazu gekommen ist. Ne?
Ja.
Und man muss die Tagesschau nicht immer um 8 gucken, man kann ja auch um 7:55 gucken.
Klar.
Ne?
Wobei die Frage der Zukunft des Fernsehens, vor allem auch des Privatfernsehens oder des kommerziellen Fernsehens, sich auch aus anderen Gründen stellt. Wenn alles schon mal da war, womit kriegst du heute noch vor diese Kiste?
Das Fernsehen hat ja kein Problem, Geschichten zu erzählen. Man hat
Geschichte
immer die Leute,
zu erfinden.
Oder zu erfinden auch.
Ja.
Ne? Man hat immer die Leute, die kommen und das darstellen oder die Leute, die von sich berichten wollen. Das war bei Hans Meiser so. Das war bei dem ist beim Blaulichtreport so oder bei Notruf so, das ist immer so. Leute wollen wahrgenommen werden. Deswegen gehen sie zu DSDS, deswegen gehen sie zu Biggest Loser. Und lieber werde ich geprügelt, als dass mich niemand beachtet.
Ist das Ganze letztlich doch ein zynisches Gewerbe und Faktoren wie Schuld oder Scham, spielen die noch eine Rolle? Dieser Dreh, wenn Sie sich zurückerinnern, da ging es darum zu zeigen, wie tätowierte Menschen miteinander, keine Ahnung, zärtlich sind, Sex haben. Und dann stellt sich raus, die eine Tätowierte ist eine Nazi-Braut.
Ja, da muss ich sagen, da habe ich eigentlich ganz gut reagiert, weil ich mit der nicht weitergedreht habe. Mhm. Ne? Also die hatte irgendwie, was hatte die, ich glaube, White Girl auf dem Bauch tätowiert.
Okay.
Und ich wollte nicht mit Nazis drehen.
Ja.
Da hatte ich keine Lust drauf. Und die war auch noch total doof und so. Und die sollte da strippen vor jemanden. Also das war so eine, ich glaube, es war Blaulichtreporter, ich weiß nicht mehr genau.
Okay.
Und die habe ich austauschen lassen, das wollte ich nicht. Also das ist eigentlich eine schlimme Erfahrung, aber ich glaube, da habe ich ganz gut reagiert eigentlich darauf. Ne?
Andere schlimme Erfahrungen?
Ja, viele. Also wann immer man, wir haben ja schon über ein paar geredet, der Pissfleck auf alle Fälle, diese ganzen Manipulationen auch im Schnitt, was man da so macht. Schlimme Erfahrungen auch mit Darstellern, die...
Die man ins Messer hat laufen lassen, wissend, was mit denen hinterher passiert?
Das auch, aber die, wo es teilweise auch sehr menschlich war. Also wo die dann gefeiert haben und das ganze Set vollgekotzt haben oder so. Okay. Das kommt leider auch dazu. Ne?
Kann man so einen Job über viele Jahre machen, ohne nicht zum absoluten Zyniker zu werden?
Ja, der war ich vielleicht vorher schon. Das Zyniker hilft auf alle Fälle.
Abstand.
Um die Zeit zu überbrücken zwischen dem Ende des Drehs und der Zeit, bis man zu Hause ist. Denn zu Hause bin ich natürlich ganz anders. Ja, ich versuche meine Kinder anders zu erziehen, als das, was ich meinen Darstellern beibringe.
Das ist aber eine Form von Schizophrenie.
Ja, eigentlich. Absolut.
Eine Spaltung der eigenen Persönlichkeit.
Ja. Vielleicht ist es auch sowas wie künstlerische Mischkalkulation.
Okay.
Das Buch macht natürlich so den Eindruck, als hätte ich nur schlimme Sachen gemacht. Das ist ja nicht so, aber natürlich will ich mich dieser Verantwortung stellen und natürlich würde ich, sage ich heute, sowas würde ich nicht mehr machen.
Sie haben nun insgesamt 6 Kinder. Haben die Älteren dieser Kinder Ihnen irgendwann auch mal gesagt, sag mal, Papa, was machst du eigentlich beruflich für einen Mist?
Nee, die waren aber oft am Set mit dabei, die Kinder 3 und 4. Und die sagen, Papa, am Set bist du ganz anders als zu Hause.
Okay. Die Frage nach der persönlichen Schuld, auch wenn es ein bisschen pathetisch formuliert ist, haben Sie sich diese Frage mal gestellt?
Na, jedes Mal, auf alle Fälle. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich zum Beispiel diesem Jungen mit dem Pissfleck bei DSDS, dass ich ihm eine Entschuldigung schulde. Und eigentlich muss ich nicht sagen, ich entschuldige mich, sondern ich bitte dich um Entschuldigung. Denn das ist ja eigentlich, ein Akt, der von ihm kommen muss, nicht von mir.
Ja.
Aber da habe ich Mist gebaut. Ich habe ganz viel Mist gebaut.
Aha. Aus der Branche selbst, was das Trash-Fernsehen angeht, gibt es aktuell keine Angebote. Würden Sie sich wünschen oder hoffen, nochmal in einem ganz anderen Fernsehsegment Fuß fassen zu können?
Ja, ich würde gerne Geschichten über Zivilcourage erzählen, wo Leute sich füreinander einsetzen. Und das ist was im Fernsehen und in dieser Gesellschaft fehlt. Und das finde ich schade.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gern.
Eins gehört.